Das gleiche in Grün Weekly am 11. September 2026. Als schönen Kontrast, also willkommen zu Weekly erstmal, als schönen Kontrast zu diesem Datum, das wirklich beim Aussprechen relativ schlechte Laune erzeugt, versuchte gerade Timo Landner im Kamerabild die Treppe runter zu gehen, aber einfach so entzückend schlecht, dass vielleicht müssen wir auch Videopodcast machen, wobei nein, eigentlich nicht. So, wir haben eine volle Sendung, viele Themen im Board. Wir machen das ja immer so, dass wir unabhängig, wir sprechen uns nie ab, wir schreiben einfach Themen rein und die schedulen sich auch so von alleine. Und das erste hat was mit Transport zu tun und es kommt von Timo Landner und es heißt Precision Scheduled Railroading.
Das ist mein Thema für diese Woche. Sagt dir das was, Moritz?
Nee. Und das ich bin total verwirrt, dass du dich mit Eisenbahn beschäftigst. Wie der Horst Seehofer im Keller oder wo?
Nee, das nicht. Nein. Ich habe, das ist wirklich vielleicht auch ein völlig unbekanntes Terrain für mich. Aber ich habe in dieser Woche die letzte Folge der aktuellen Staffel von Last Week Tonight gesehen mit John Oliver. Ist eine Geschichte, die ich jetzt erzählen wollen würde aus den USA. Es geht um Güterzüge tatsächlich. Eigentlich steckt dahinter eine ziemlich interessante Geschichte über Deregulierung, Effizienz und die Frage, was passiert, wenn man ein hochkomplexes System immer weiter auf Kostenoptimierung trimmt. Güterbahnen sind in den USA enorm wichtig. Rund 28% des Güterverkehrs werden auf der Schiene transportiert und gleichzeitig ist die Bahn deutlich emissionsärmer als der Straßengüterverkehr. Ein bisschen Geschichte zunächst. Das US-amerikanische Eisenbahnsystem war lange stark reguliert. In den 1970er Jahren gerieten die Bahngesellschaften zunehmend unter Druck, weil ihnen Marktanteile an den Trucking-Sektor verloren gingen. 1980 wurde deshalb mit dem Staggers Rail Act die Regulierung des Güterbahnsektors massiv gelockert. Die Folge: starke Konsolidierung. Aus sehr vielen Eisenbahngesellschaften wurden wenige riesige Player. Heute dominieren nur noch eine Handvoll großer Class 1 Railroads, den nordamerikanischen Güterverkehr. Und dann kam eine Management-Idee hinzu, die heute praktisch die gesamte Branche prägt. Das titelgebende Precision Scheduled Railroading, kurz PSR, oder auf Deutsch, finde ich den Titel sogar noch besser, präzise geplante Eisenbahn. Geil, oder? Was ist das? Was ist Precision Scheduled Railroading? Die Grundidee stammt vor allem von Hunter Harrison, einem legendären und zugleich höchst umstrittenen Eisenbahnmanager, mittlerweile verstorben. Sein Ansatz war im Kern simpel. Eine Eisenbahn ist dann besonders effizient, wenn möglichst wenig herumsteht und möglichst viel permanent genutzt wird. Soweit so einfach. Aber weniger Lokomotiven, weniger Waggons, weniger Personal, weniger Rangierbahnhöfe, weniger unproduktive Zeit. Und dafür aber längere Züge, stärker standardisierte Abläufe und möglichst hohe Auslastung. So die klassische Managementlogik, wenn es um Effizienz geht. 6 der 7 größten US-Güterbahnen haben laut US Government Accountability Office inzwischen Varianten dieses Prinzips eingeführt. Zwischen 2011 und 2021 sank die Zahl der Beschäftigten bei den 7 größten Bahnen um rund 28% und gleichzeitig wurden die Züge länger. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Aus Sicht eines Finanzinvestors klingt das zunächst fantastisch, mehr Leistung mit weniger Ressourcen. Nur gibt es bei einer Eisenbahn ein kleines Problem. Nicht alles, was man einsparen kann, ist wirklich überflüssig. PSR hat dazu geführt, dass Züge teilweise extrem lang geworden sind, teilweise mehrere Kilometer. Aber ein 3 Kilometer langer Zug ist eben kein 3 Kilometer langes Förderband. Das ist nicht nur beim Fahren ein Problem, denn wenn so ein Zug irgendwo stehen bleiben muss, kann er ganze Straßenkreuzungen blockieren und das teilweise für Stunden. Und das kann unter anderem auch dazu führen, dass Rettungsfahrzeuge behindert werden. Eine Entscheidung, die für das Unternehmen effizient sein kann, kann für die Gesellschaft Kosten und Risiken erzeugen. Das ist ein ziemlich klassischer Fall von Externalisierung. Die Eisenbahn spart, die Stadt wartet, die Rettungswagen stehen und im schlimmsten Fall trägt jemand anderes die Konsequenzen. Und noch problematischer bei dem PSA ist das Thema Sicherheit im Allgemeinen. Denn diese Züge transportieren nicht nur Container mit Turnschuhen und Kühlschränken, sie transportieren eben auch Gefahrstoffe. In East Palestine, Ohio, entgleiste beispielsweise im Februar 2023 ein Güterzug mit 38 Waggons, darunter 11 Waggons mit Gefahrstoffen. Die spätere Untersuchung des National Transportation Safety Board kam zu dem Ergebnis, dass ein überhitztes Lager versagte und schließlich eine Achse brach. Und genau solche Ereignisse machen die Diskussion über PSA so relevant. Denn die entscheidende Frage lautet nicht, ist die Bahn sicher? Natürlich sagen die Eisenbahngesellschaften, ja klar sind die sicher. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, wie viel Sicherheitsmarge ist ein Unternehmen bereit aufzugeben, um noch effizienter zu werden? Wenn du bei einem Zug eine zusätzliche Inspektion einsparst, hast du vielleicht Geld gespart. Wenn du einen Mitarbeiter weniger einsetzt, hast du vielleicht Personalkosten gespart. Aber wenn dadurch die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls auch nur geringfügig steigt, kann der Schaden plötzlich nicht mehr linear sein. Dann sprechen wir nicht mehr über ein Prozentpaar höherer Kosten. Dann sprechen wir über Menschenleben, Evakuierung, zerstörte Infrastruktur und Umweltbelastung. Hunter Harrison seinerzeit hatte eine Liste seiner zentralen Prinzipien mal angefertigt. Service stand ganz oben, danach Kostenkontrolle und Asset-Auslastung und Sicherheit kam erst danach. Sicherheit war also nicht unwichtig, aber sie war eben nur Nummer 4. Und bei einer Eisenbahn ist das eine ziemlich interessante Priorisierung, denn ein System kann man auf Effizienz optimieren, aber man kann Sicherheit nicht einfach wie eine weitere Kostenposition behandeln. Das Problem ist, dass der Erfolg guter Sicherheit darin besteht, dass eben nichts passiert. Kein Unfall, keine Explosion, keine Evakuierung, kein toter Mensch. Dafür gibt es kurzfristig aber keine schöne Quartalsboni. Hier ist der springende Punkt. Mittlerweile werden diese Züge in den USA fahrende Bomben genannt. Das ist wirklich wahr, Bombtrains. Wenn du hochentzündliche oder giftige Stoffe über tausende Kilometer durch die besiedelten Gebiete transportierst, hast du zwangsläufig ein Risiko. Aber die Menschen, die neben den Gleisen wohnen, sitzen nicht am Tisch, wenn ein Bahnunternehmer entscheidet, wie viele Inspektoren beispielsweise es beschäftigt. Das Unternehmen entscheidet innerhalb des regulatorischen Rahmens und genau deshalb ist auch Regulierung bei solchen Infrastrukturen so wichtig. Das Fazit aus dieser Geschichte ist, es geht nicht primär um die amerikanische Eisenbahn, es geht mehr um das Prinzip, das wir aus vielen anderen Bereichen eben auch kennen. Was passiert, wenn ein System auf so dermaßen viel Effizienz getrimmt wird, ohne dass die Kosten des Scheiterns ausreichend eingepreist sind? Sicherheit sollte bei kritischer Infrastruktur eigentlich keine Kennzahl unter vielen sein. Ein System ist nicht effizient, wenn es nur deshalb billig ist, weil es das Risiko auf alle anderen verteilt. Wenn die Kosten eines Versagens gigantisch sind, darf man ein System nicht so optimieren, als wäre das Versagen ausgeschlossen. Wir verlinken natürlich die Sendung in die Shownotes. Schaut mal rein. Natürlich ist das nicht so trocken und nüchtern präsentiert worden von John Oliver, wie ich das hier mache. Es ist natürlich auch, soweit es bei dem Thema geht, auch lustig aufbereitet. Ich fand eine super interessante Story. Ich sehe da nicht komplette Parallelen zu Deutschland, aber die Frage, die wir uns auch immer stellen, Teilprivatisierung der Bahn und was bedeutet das eigentlich mit Infrastruktur und wo sind die Effizienzen? Da kann man schon ein bisschen was lernen, wie man es nicht macht.
Ich habe mitgebracht einen Doppelpack Meldung von DHL. DHL ist ja schon in der Vergangenheit oft vorangegangen bei Themen rund um Nachhaltigkeit. Sicher auch aufgrund der schieren Größe des Unternehmens und der ganz besonderen Sichtbarkeit auf den Straßen. Ist ja wirklich riesig. Weißt du, wie viele Leute bei DHL arbeiten, Timo?
Nee, ich weiß es nicht genau, aber ich würde 80.000.
140.000. Willst du mal nachschärfen?
150.000.
548.000 in allen Geschäftsbereichen. Das ist ungefähr, ganz ungefähr, so viel wie alle Einwohner unserer beiden Fußballvereinsstädte, Bochum und Kiel zusammen. Das ist schon, finde ich, eine unglaubliche Größenordnung. So, und zwei Initiativen sind mir in der letzten Woche aufgefallen, die ich berichtenswert finde. Erstens ein Subdienstleisterpreis. DHL hat vor 3 Tagen seinen ersten Nachhaltigkeitspreis für Subdienstleister vergeben. Über Subdienstleister wird ja viel geredet. Das war ja zum Beispiel auch bei der Zukunft Transport vor 2 Wochen so. Und dann erkennt man immer an, dass die natürlich auf den Emissionen sitzen und so und dass man letztlich davon abhängt, was die tun und wäre schön, wenn und so weiter. Und da endet die Diskussion dann aber leider oft. DHL setzt nun zumindest ein Zeichen für besonderes Engagement ihrer Speditionspartner. Das sind wahrscheinlich jetzt nicht die ganz kleinen Unternehmen mit 3 Lkw oder so, sondern schon die größeren. Aber da hat man jetzt einen Wettbewerb veranstaltet. Ich habe ein paar von den Gewinnernamen lesen können in dem Video und ein paar gegoogelt. Das sind schon richtige Speditionen. Es gab eine Jury, in der zum Beispiel auch Tobias Wagner war, eine große Gala, auf der auch so das E-Wohnmobil von Tobias zu bewundern war. Richtige Trophäen und ich finde es super. Wir wissen doch, dass Menschen auf sowas reagieren und das im Zweifel sogar Verhalten steuern kann, wenn es einen Preis zu gewinnen gibt. Nun ist nicht jedes Unternehmen DHL und hat nicht die, unbedingt die Mittel, sowas zu machen und vielleicht auch gar nicht die Menge an Subdienstleistern, dass man da überhaupt eine vernünftige Auswahl treffen könnte. Aber vielleicht dient das Beispiel ja doch irgendwie als Inspiration. Nach innen machen das ja durchaus schon einige Unternehmen, zum Beispiel unsere Freunde von Sovereign Speed, die haben mal einen internen Nachhaltigkeitswettbewerb gemacht. Aber nach außen habe ich sowas noch nicht so oft gesehen und finde mehr davon. So, und das Zweite ist jetzt ein Thema, wo ich nicht so sicher bin, ob ich das jetzt eigentlich gut finde oder nicht. DHL setzt beim E-LKW auf den Umweg über den Verbrenner. Das klingt erstmal komisch. Der DHL-CEO wirbt auf LinkedIn für das EREV, EREV, Extended Range Electric Vehicle, das der Konzern gemeinsam mit Scania entwickelt hat. Technisch ist das ein Batterie-LKW, bei dem ein Batteriepaket durch einen Verbrennungsmotor ersetzt wurde. Der springt dann als Generator ein, wenn keine Ladesäule erreichbar ist oder eine Route länger wird als geplant. Seit März 2025 hat man ein Pilotfahrzeug im Einsatz gehabt, 74.000 Kilometer absolviert und davon 92% elektrisch, wenn ich es richtig verstehe, voll elektrisch, ohne dass quasi mit dem Generator nachgeladen wird. Anfang 27 will man jetzt 10 weitere Fahrzeuge im Einsatz haben und DHL fordert nun, dass die CO2-basierte Maut die Emissionsvorteile solcher Fahrzeuge anerkennt. Also diese Brückentechnologie, die es ja definitiv ist, braucht erst noch die passende Regulierung, um sich zu rechnen. Für eine richtige Einordnung fehlt, finde ich, in dem Bericht, das mag es aber dann woanders geben, auf welcher Relation diese 92% zustande kamen und was so ein EREV eigentlich gegenüber einem reinen BEV kostet in Anschaffung, Betrieb und so weiter. Ich finde es absolut berichtenswert, so darum sprechen wir darüber. Muss aber sagen, dass ich davon so ein bisschen überrascht bin. Ich wüsste einfach wirklich gern, was denn wirklich da der Engpass ist. Ist es wirklich die Ladesäule, dass man Angst hat, man kann abends nicht mehr laden und dann lassen wir lieber den Generator laufen? Oder sind es wirklich die mehr Kilometer als geplant? Denn 8% der Kilometer nicht elektrisch, also durch den Generator, das ist ja nicht so viel. Gibt es da nicht innerhalb eines solchen gigantisch großen Unternehmens viele Relationen, die einfacher zu elektrifizieren sind, wo man anfängt. Naja, viele Fragen. Wir bleiben dran, denn das finde ich schon sehr interessant und möchte gerne verstehen, wie das eingesetzt wird. Dass es auch dann CO2-freundlicher ist, wenn man einfach einen Generator komplett mitfährt, ohne Batterien und die ganze Zeit aus dem Generator den Strom zieht, im Vergleich zum Verbrenner, ist unstrittig. Aber ja, finde ich irgendwie überraschend. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Ich habe noch eine Kurznews mitgebracht. Es geht um Zollgebühren. Den Artikel dazu verlinken wir natürlich in den Shownotes. Habe ich auf spiegel.de gefunden. Es geht eben um eine spannende Entwicklung rund um Temu, Shein und AliExpress. Der Import von Billigpaketen aus China in die EU ist offenbar deutlich eingebrochen. Je nach Betrachtung um bis zu 40%. Und was steckt dahinter? Seit dem 1. Juli gibt es in der EU einen neuen Zoll auf Kleinsendungen. Bis dahin waren nämlich Waren mit einem Wert von unter 150 Euro bei der Einfuhr grundsätzlich zollfrei. Diese sogenannte 150 Euro Freigrenze ist jetzt weggefallen. Stattdessen werden bei solchen Sendungen zunächst pauschal 3 Euro Zoll pro Warenkategorie erhoben. Die Regelung ist als Übergangslösung zunächst bis 2028 angelegt. Das ist übrigens kein deutscher Alleingang und auch keine spezielle Temu-Steuer. Die EU-Mitgliedstaaten haben die Regelung im Dezember 2025 beschlossen. Im Februar 2026 hat der EU-Rat endgültig grünes Licht gegeben. Der Hintergrund ist ziemlich simpel. Der Boom des Kleinstpaketversands hat die bisherigen Zollverfahren an ihre Grenzen gebracht. Allein 2025 kamen rund 6 Milliarden kleine Pakete in die EU, etwa 90% davon direkt aus China. Gleichzeitig konnten Anbieter wie Temu oder Shein vom bisherigen Zollfreibetrag profitieren und ihre Waren direkt in winzigen Einzelsendungen an europäische Kunden schicken. Und offenbar zeigt genau diese Maßnahme Wirkung. Erste Daten deuten darauf hin, dass die Zahl der entsprechenden Importe seit Juli um etwa 30-40% zurückgegangen ist. Das Ziel ist dabei aber nicht nur, 3 Euro einzunehmen. Es geht um faire Wettbewerbsbedingungen, darum, die massenhafte Kleinsendungslogistik einzudämmen und künftig stärker sicherzustellen, dass importierte Waren die europäischen Regeln und Standards erfüllen. Die EU arbeitet deshalb gleichzeitig an einer umfassenden Reform des Zollsystems und einer zentralen digitalen Zollplattform. Und genau deshalb finde ich die Entwicklung ganz spannend. 3 Euro klingen erst einmal nach wenig, aber wenn ein Geschäftsmodell darauf basiert, Millionen Produkte einzeln und extrem günstig nach Europa zu schicken, kann eine kleine Änderung der Rahmenbedingungen plötzlich einen ziemlich großen Effekt haben.
Und noch eine kleine lustige Geschichte zum Ende. Wir Deutschen, das wissen wir, lieben Ratings und Ranking-Shows. Auch ganz Europa liebt das. Im Juli darum veröffentlicht von FT Europe's Climate Leaders 2026. Großer Titel, große Analyse zusammen mit Statista, weil man eben mal wissen muss, wer denn die Champions sind. War ich zufällig drüber gestolpert vor einer Weile und bin dann, wie man das so macht, einmal durchgescrollt und dann auf ungefähr Platz 50 der europäischen Climate Champions auf die Investitionsbank Schleswig-Holstein gestoßen. Die sitzt in Kiel. Und da habe ich mein Schülerpraktikum gemacht, als ich so 16 oder 17 war. Das sind 800 Leute, die machen das, was so regionale Förderbanken eben machen. Und die machen das in einem Bürogebäude. Und das ist es. Und da war ich dann schon überrascht, die als Climate Champion gefeatured zu sehen. Wie wird das bewertet, habe ich mich gefragt. Naja, Scope 1 und 2, wie sehr man die beiden reduziert hat über 5 Jahre. Und außerdem, ob und wie man bei CDP und SPDI aktiv ist. Fand ich jetzt also ein bisschen lustig, die IBSH da zu finden, weil es gar nicht um absolute Emissionen geht, sondern eben relative Einsparung. Naja, und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie sinnvoll die Liste wohl insgesamt ist. Und ich habe jetzt mal den 4. Platz mitgebracht. Top 4 European Climate Leaders. Kann ja jeder kurz für sich überlegen, was für eine Art Unternehmen das wohl sein könnte. So jemand, der so richtig vorangeht. Lion Trust Asset Management, ein Fondsanbieter aus UK, 200 Mitarbeiter, sensationelle 96,9% Reduction in Scope 1 und 2. Wie macht man das denn so, wenn man so 3 bis 4 Büroetagen hat, Timo Landner?
LED-Lampen
fällt mir ein. Stromvertrag wahrscheinlich oder Umzug oder potenziell Firmenfahrzeuge leasen statt kaufen. Also, um das jetzt mal vielleicht unfair zu verknappen, Buchhaltungstricks. Top 4 European Climate Champion. Timo, worein investiert eigentlich so ein Climate Champion?
Ja, ich hoffe nicht in fossile Energieträger.
Genau, in den Top Holdings. Mhm. Eines der Fonds, die ich mir angeschaut habe, der ist auf die UK fokussiert. Shell und BP.
Ja, sauber.
Zeigt wieder mal, dass man wirklich ganz, ganz, ganz genau hinschauen muss bei Auszeichnungen und Rankings. Selbst dann, wenn sie von solchen, bisher finde ich, Household Names wie die Financial Times und Statista durchgeführt werden. Link in den Kommentaren, falls sich das mal jemand anschauen möchte. Aber ganz ehrlich, und das sage ich, glaube ich, jetzt zum ersten Mal, den Klick, den kann man sich getrost sparen. So, das war's für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören oder ihr uns, egal, schaltet wieder ein. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt's jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@diegig.show.